Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast In Principio. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin und ich freue mich, mit euch und mit meinem Gegenüber durch die drei Texte des kommenden Sonntags zu gehen.
Das Gegenüber bin ich, Till Magnus Steiner, und ich ergänze Christel, weil mein Hauptgebiet das Alte Testament ist. So, wie ihr wisst, versuchen wir jede Woche, euch eine Linie anzubieten, die dir einen Weg weist durch die drei Texte des kommenden Sonntags. Aber wir suchen nach einem Thema, das die drei Texte verbindet. Das fiel uns bei der Vorbereitung der drei Texte für den kommenden Sonntag zugegebenermaßen etwas schwer. Wir haben das alles jetzt unter das Thema Leitbild gestellt, weil irgendwie werden uns Vorbilder bzw. Leitbilder in den drei Texten doch angeboten. Wir begegnen der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja, dem Gottesknecht. Wir begegnen der zweiten Lesung aus dem Hebräerbrief, dem erhabenen hohen Priester. Und im Evangelium, aus dem Markus-Evangelium, sagt Jesus uns sehr deutlich, dass die Herrscher dieser Welt, die Mächtigen dieser Welt, für die Jünger kein Leitbild sein sollten.
Wir fangen etwas untypisch, wenn ihr unsere Folgen sehr regelmäßig hört, mit der zweiten Lesung, also mit der Lesung aus dem Hebräerbrief an. Wir sind im vierten Kapitel und wir haben genau drei Verse am Sonntag, die uns da vorgelesen werden, die es aber in sich haben und tatsächlich ja einen großen Spagat wagen zwischen einer Person, dem hohen Priester, der sehr weit weg wirkt und der plötzlich doch auch sehr nah an uns heranrückt.
Und das kann man schon sprachlich sehr, sehr deutlich machen im kurzen Text. Da wird geredet von dem erhabenen hohen Priester, der die Himmel durchschritten hat. Wird darauf verwiesen, dass dieser hohe Priester eben Jesus ist. Und der ist niemand anderes als der Sohn Gottes. Und dann kommt dieser Vers, der das so stark kontrastiert. In Vers 15 heißt es nämlich, wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat.
Wir haben es also mit diesem hohen Priester zu tun, der hier im Mittelpunkt steht. Natürlich ist damit der Verweis auf Jesus Christus gemeint, wie ja auch der Vers 14 schon sagt, der hohe Priester Jesus, den Sohn Gottes. Und dieser hohe Priester ist auf der einen Seite eben ganz weit weg. Er ist erhaben, hat die Himmel durchschritten, so wie du, Till, eben auch schon einleitend gesagt hast. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes total entrückt. Ja, also es ist quasi ein Bild, was irgendwie weit über den Wolken thront. Ich kann es fast nur schemenhaft erkennen, so erhaben und so weit weg wirkt dieser hohe Priester. Und gleichzeitig ist es aber der Auslöser unseres Bekenntnisses. Das ist nämlich genau auch der wichtige Punkt, den der Hebräerbrief in diesem Textabschnitt macht. Das heißt ja, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Und dann kommt eben der Vers, den du eben formuliert hast oder vorgelesen hast, wo es dann eben heißt, aber dieser hohe Priester ist ja gar nicht so weit weg, wie er eigentlich in dem Vers 14 wirkt, ja, in den Himmeln und nur ganz schemenhaft erkennbar, sondern es ist einer, der quasi mit uns und neben uns gelebt, gelitten und alles durchfochten hat.
Das Highlight des Verses ist im Endeffekt im ersten Teil. Da wird ganz klar gesagt, dass dieser Jesus, der Sohn Gottes, der erhabene Priester, jemand ist, der mitfühlen kann, und dann bezog auf uns, mit unseren Schwächen. Er ist also auch durch und durch ein Mensch gewesen. Er ist durch das hindurchgegangen, was wir erleben. Also wir erleben in diesem Vers gleichzeitig, dass dieser erhabene hohe Priester doch an unserer Seite, empathisch an unserer Seite ist und gerade deswegen mit uns, für uns ein Leitbild sein kann.
Er ist nicht auf die falsche Bahn geraten oder beziehungsweise ist nicht auf Abwege gekommen. Denn das ist ja das, was es bedeutet, wenn es hier heißt, er ist in allem wie wir versucht worden, aber er hat nicht gesündigt. Das heißt, es gab Möglichkeiten, sich von Gott zu entfernen, aber für ihn ist diese Bindung so stark, dass er eben sich nicht entfernt, nicht sündigt, sich nicht gegen Gott stellt. Und das ist genau der Punkt, der eigentlich für uns ja auch das Leitbild sein soll. In unserem Tun uns nicht abbringen zu lassen von unserer Beziehung zu Gott. Und wohin das mündet, das ist dann das wunderbare Ende dieses Textes.
Es mündet nämlich beim Thron der Gnade allein. Das ist schon eine wunderbare Formulierung. Aber was uns hier verkündet wird, was wir als Bekenntnis glauben können, ist, dass durch diesen hohen Priester, der so ganz nah bei uns ist, uns Zugang zum großen Thronsaal gegeben ist. Vielleicht sollte man da mal andeuten, dass ein Thronsaal weder in der heutigen Zeit noch in der damaligen Zeit einfach ein zugänglicher Ort war, wo man einfach so reingehen konnte. Aber hier ist er wirklich zugänglich Und das nicht als Gerichtsort, wo man Angst haben muss, sondern als ein Ort von Erbarmen und Gnade und Hilfe. Ein Zufluchtsort wirklich.
Und das ist vielleicht das, was dieses Leitbild, mit dem wir einsteigen im Hebräerbrief, auszeichnet. Wir haben dieses Entfernte und wir haben das doch so nah. Und wir haben damit aber gleichzeitig auch diese Idee, dieses, nur weil dieses Leitbild so ist, wie es ist, nämlich weit weg und ganz in die göttliche Sphäre gehörend und ganz nah, weil auch ganz zu uns Menschen gehörend, Jesus Christus, der eben Gott und Mensch ist, das ermöglicht es uns tatsächlich einerseits uns in diesen Schwächen, in dem menschlichen Leben wiederzufinden und uns an ihm zu orientieren, der eben nicht der Versuchung stattgegeben hat, und gleichzeitig uns von ihm eben auch hochheben zu lassen in diesen himmlischen Thronsaal, der so schön beschrieben wird.
Orientierung ist für mich jetzt das perfekte Stichwort, um in die erste Lesung rüberzuspringen. Wir sind da beim Buch Jesaja. Wir begegnen dem bekannten Gottesknecht, dieser schwer zu deutenden Figur. Und wir sind hier im Jesaja-Buch an einer Situation vom Übergang, wo Orientierung benötigt wird. Im Rücken steht das Leid des Exils, die Leiterfahrung, die Strafe Gottes. Und vor uns im Buch Jesaja steht die Rückkehr nach Jerusalem, der Wiederaufbau der Stadt Gottes. Und wie ist das möglich? Und die Antwort findet Israel, beziehungsweise findet der Autor dieses Textes, eben in dem Gottesknecht als ein Leitbild.
An dieser Stelle könnte man Leitbild in gewisser Weise sogar mit D schreiben, aber auf diesen Wortwitz haben wir zumindest im Titel mal verzichtet, weil es hier ja im Gottesknechtslied, und das ist ja das Ende des vierten Gottesknechtslieds hier in Jesaja 53, dass es wirklich nochmal sehr darum geht, was dieser Gottesknecht, diese Identifikationsfigur, ja, erdulden, ertragen, eben erleiden muss. Und es ist natürlich eigentlich sehr kompliziert, gerade das Vorbild in jemandem zu suchen oder jemanden als Vorbild anzunehmen, als Leitbild zu sehen, der eigentlich im Scheitern stecken bleibt. So wirkt es ja auf den ersten Blick.
Deshalb setzen wir doch erstmal positiv an und rollen den Text von hinten auf. Warum ist der Gottesknecht eine positive Figur? Und das finden wir in einem Teil von Vers 11. Lies das einfach mal vor.
Das heißt, am Ende dieses Lesungstextes, mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich.
Der erste Teil von dem Satz, den du vorgelesen hast, ist das Positive, das Schöne, die vielen werden gerecht durch den Knecht. Beim zweiten Teil, den du vorgelesen hast, dann fängt man schon an zu überlegen, er lädt die Schuld auf sich. Er ist also ein Schuldtragender. Er muss etwas erleiden, damit die vielen gerecht werden. So. Und jetzt arbeiten wir uns mal vor, was das bedeutet. Das ist nämlich ein schwer zu fassendes Bild, was leider auch in der Einheitsübersetzung im Text durch die Übersetzung ein bisschen noch ja glatt gebügelt wurde und damit die theologische Tiefe des Textes wegnimmt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen in die Textarbeit reinbegeben. Vielleicht, Christel, lies mal den Vers 10.
Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben.
Jetzt muss man, um unserer Linie ein bisschen zu folgen, den Text entsprechend der hebräischen Fassung lesen. Die Einheitsübersetzung setzt hier das Wort Gott und sagt, Gott sei angeredet. Das ist aber im hebräischen Text nicht so. Wer hier angeredet ist, ist Israel. Wenn du sein Leben, also das Leben des Gottesknechtes, als Schuldopfer einsetzt, wird er, der Gottesknecht, Nachkommen sehen. Das hört sich sehr, sehr kompliziert. Was bedeutet es aber, etwas als Schuldopfer einzusetzen? Erstmal setzt es voraus, nach der Opfertheorie des Buches Levitikus, dass man selbst anerkennt, dass man Schuld trägt. Sonst würde ich ja kein Schuldopfer darbringen.
Das ist natürlich gerade in dieser, du hast ja eingangs schon erwähnt, in welcher Situation wir uns hier im Buch Jesaja befinden, in der Exilsituation und gleichzeitig mit der Perspektive daraus zu gehen, bleibt ja die Frage, wie deute ich denn das, was da passiert ist, beziehungsweise wie ehrlich bin ich mir selbst auch gegenüber, warum diese Notsituation überhaupt eingetreten ist. Und da ist natürlich diese Frage nach dem Eingeständnis der eigenen Schuld ein ganz maßgeblicher Punkt.
Genau, die eigene Schuld muss angenommen werden, um eine Zukunft zu haben. Diese Zukunft wird hier ausgedrückt, er wird Nachkommen sehen und lange leben. Um das jetzt noch tiefer zu verstehen, springen wir an den Anfang von Vers 10 zurück. Der ist nämlich auch leider ein bisschen schwierig übersetzt in der Einheitsübersetzung. Weil wie die Betonung ist ja interessanterweise nicht du wirst Nachkommen sehen, sondern der Leidtragende wird Nachkommen sehen. Und wie sehr derjenige Leid trägt, wird in Vers 10 deutlich, wenn man den hebräischen Text wörtlich übersetzt. Das mache ich jetzt einmal. Doch der Herr hat gefallen, ihn zu zermahlen und ließ ihn krank werden. So, und jetzt kommen wir nämlich zur Deutung, wer ist denn dieser Gottesknecht hier in dem Punkt? Das ist das Volk Israel selbst, das von seinem Gott bestraft wurde. Da wird diese schwere Aussage tätig, Gott hatte Freude, hatte Gefallen daran, dass sein Volk gelitten hat. Ganz krasse Aussage, aber warum? Weil es eben zur Anerkenntnis der eigenen Schuld führen soll, damit Israel lernt, aus dem Leid, das er erlitten hat, hinauszugehen, eine neue Zukunft, weil es seine Schuld anerkennt. Man kann den Begriff des Gefallens auch ein bisschen anders deuten und sagen, es ist dieser Läuterungsprozess, weil Gott weiß, dass die Läuterung, die da im Exil passiert, zu einer neuen Gottesbeziehung in der Gottesstadt Jerusalem führen kann. Wenn, und das betont der Text ja, wenn Israel aus diesem Läuterungsprozess die Einsicht anerkennt, dass es die Schuld eben tragen muss, wirklich auf sich nehmen muss, um dann den Weg in die Zukunft zu ermöglichen und dann eben daran zu erkennen, dass das Leid des Gottesknechtes, des Volkes Israel eben ermöglicht, dass die vielen gerecht werden und dass die Schuld wirklich aufgetragen ist und eben die neue Zukunft, die neue Gottesbeziehung möglich ist.
Wir haben ganz ähnlich wie im Hebräerbrief, also auch so eine doppelte Frage des Leitbildes. Es gibt ein Leitbild, das sehr weit gefasst ist zwischen dem Unerreichbaren, ne, dem hohen Priestern im Hebräertext und dem ganz Mitfühlenden. Und beides ist eigentlich ein Leitbild, nach oben zu streben und ganz im Hier und Jetzt zu sein, aber nicht in Versuchung zu geraten. Und bei dem Jesaja-Text ist es ganz ähnlich in gewisser Weise, weil wir auch ein doppeltes Leitbild haben. Es ist das Leitbild, sich mit diesem Knecht zu identifizieren und die eigene Schuld einzugestehen, aber dann auch, und das ist die zweite Ebene, wie der Knecht, eben in eine neue Zukunft geführt zu werden. Also es heißt eben ja auch, was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Ja, das heißt, also es gibt eine Zukunft, die sich auch aus diesem leidenden Gottesknecht und aus dem Anerkenntnis der eigenen Schuld heraus entwickelt. Und auch hier haben wir also ein Leitbild, das so ein bisschen zweigeteilt ist in diesem ersten Lesungstext.
Um das mal zuzuspitzen, die beiden Texte leiten auch zu verheißungsvollen Orten. Der Jesaja-Text führt uns in die Zukunft in der Stadt Gottes. Der Hebräer-Text führt uns zum Thron der Gnade, voller Erbarmen, Gnade und Hilfe.
So nirgendwohin könnte man jetzt in gewisser Weise sagen, zumindest örtlich führt uns der Evangeliumstext, der uns aber sehr konsequent weiter auf den Weg nach Jerusalem führt, denn es ist die vorletzte Geschichte, bevor Jesus in Jerusalem einzieht. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Steht zwischen der Geschichte vom blinden Bettler Bartimäus und der dritten Leidensankündigung Jesu in direkt den Versen vor den Evangeliumsversen am Sonntag und damit wirklich an einer sehr markanten Stelle. Wir sind im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und vielleicht setzen wir einfach mal bei diesem ganz kurzen Halbvers eigentlich nur ein, von dem aus man sich diesen Text gut erschließen kann. Till, vielleicht liest du den Halbvers einmal vor, bitte.
Bei euch aber soll es nicht so sein. Das ist doch alles gesagt, oder? Das passt in jeder Situation. Bei euch soll es nicht so sein.
Immer genau, anders. Klingt eigentlich wie das Gegenbild zu einem Leitbild. Ja, also tatsächlich nehmt das auf keinen Fall. Also orientiert euch bloß nicht an dem oder dem, sondern... Genau, und das Sondern kommt dann gleich auch im Text, aber wir gucken erstmal auf die gesamte Szenerie vielleicht, weil es wieder ein etwas längerer Evangeliumstext ist, der am Ende zwei Szenen abbildet, und zwar immer Szenen, in denen Jesus mit seinen 12 Aposteln, das ist sehr wichtig zu erwähnen, mit den 12 Aposteln offenbar alleine ist. Es gibt keine Menge drumherum mehr.
Und charmant wie immer im Markus-Evangelium wird uns deutlich gesagt, ja, so ein gutes Leitbild sind die Jünger nicht. Nachdem wir in Markus 9 gesehen hatten, wie sie gestritten hatten, wer denn der größte Jünger ist, begegnen uns jetzt wieder zwei Jünger, die wieder irgendwie nicht verstehen, wo der Weg gerade hingeht und wieder mal so ein bisschen mehr mit ihrer Machtposition und ihrer Zukunft beschäftigt sind, als dem realen Geschehen, was passieren wird.
Ja, also die beiden haben so, also Jakobus und Johannes, das sind die beiden, die hier den Anfang des Evangeliums markieren, direkt nach der Leidensankündigung. Die gehen zu ihm und sagen, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Also vorher wird davon gesprochen, dass der Menschensohn verspottet und ausgeliefert und getötet wird und auch auferstehen wird, ja. Aber nach dieser Ankündigung haben die beiden nichts anderes zu tun, als irgendwie nach der guten Fee zu fragen.
Ja, wir könnten auch mal anders flapsig übersetzen nach dem Motto. Ja, ja, gut, dass du das alles gesagt hast, aber wir hätten da mal eine eigene Frage. Uns beschäftigt da was. Können wir mal eine Antwort von dir bekommen? Und das formulieren sie sogar fast vorbildlich höflich, weil sie erstmal fragen, ob sie diese Bitte richtig stellen können. Und Jesus geht sogar darauf ein.
Er stellt die Frage, die er sonst ganz oft in Heilungsgeschichten stellt. Also, was möchtest du, dass ich dir tue? Hier heißt es, was soll ich für euch tun? Also auch schon so formuliert, dass eigentlich denen in den Mund gelegt wird, dass sie ja etwas für sich selbst erbitten, was natürlich eigentlich nie leitbildhaft sein kann. So, und jetzt tatsächlich, also kommt was, was irgendwie völlig am Thema vorbei ist. Und ich habe da extra auch nochmal nachgeguckt bei der Vorbereitung für den Podcast. Die Jünger sagen nämlich, lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Wir sind schon wieder fast im Thronsaal, wenn man sich das so anhört, ja. Aber das Thema Herrlichkeit war überhaupt nicht Thema des Evangeliums. Die ganzen letzten Abschnitte hindurch ging es eigentlich um das Jüngersein, es ging um das Leiden, das Jesus ankündigt. Von Herrlichkeit weit und breit keine Spur. Wie die plötzlich auf das Thema gekommen sind, weiß keiner.
Sie schielen auf die Macht, denn in einem Thronsaal sind die Plätze rechts und links vom König ja reserviert für Machtpositionen. Im Alten Testament ist es zum Beispiel die Königsmutter, die auch noch Macht hat, oder eben der erste Minister, also Personen, die Macht ausüben können aufgrund ihrer Nähe zum König. Und im Endeffekt wollen die Söhne des Zebedäus, also Jakobus und Johannes, genau das. Sie wollen Machtpositionen in der Herrlichkeit Jesu abhaben. Sie wollen also auch an der Herrlichkeit partizipieren.
Und damit ist es ganz genauso wie nach der zweiten Leidensankündigung in Markus 9. Du hast es ja auch schon erwähnt, dass es tatsächlich irgendwie die Jünger sind mit ihren eigenen Themen beschäftigt. Da haben sie gefragt, wer unter ihnen der Größte ist. Jetzt überlegen sie sich, wer sitzt denn wohl wo hier an einem Ende in diesem Thronsaal, von dem noch nicht mal mehr die Rede ist. Also die haben ihre eigenen Themen und die ziehen ihre eigenen Themen auch einfach durch, egal was drumherum passiert. Also schlechter könnten sie eigentlich kein Vorbild sein.
Und wunderbar kontrastiert Jesus dann die angesprochene Herrlichkeit mit dem Verweis, was eigentlich anliegt. Das sind die Bilder vom Kelch, der getrunken werden muss, und der Taufe, mit der man getauft werden muss. Anstatt über Herrlichkeit redet er erstmal auf seinen Weg nach Golgotha und die Kreuzigung und den Tod, der ansteht, und fragt dann, ja, seid ihr denn bereit, so weit mir nachzufolgen?
So, und das Spannende ist tatsächlich, sie antworten, wir können es. Und es bleibt auch unwidersprochen. Jesus lässt das erstmal so stehen, dass sie sagen, ja, können wir. Und sagt, okay, ihr werdet den Kelch trinken, die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Also ihr werdet Anteil haben an dem, was ich erleide. Und das ist auch deswegen sinnvoll, dass er das tut. Jetzt sprechen wir mal aus der späteren Perspektive des Evangeliumsschreibers, also des Markus, wie wir ihn nennen, weil natürlich die Gemeinde weiß, dass der Jakobus einen Märtyrertod erlitten hat. Ja, also sie kennen das Schicksal des Jakobus. Die können jetzt Jesus nicht sagen lassen, pass mal auf, nee, in so eine Richtung wird es bei dir nie laufen. Ja, also tatsächlich, das ist Realität, dass er sagt, okay, euch wird Ähnliches womöglich widerfahren, aber...
Aber daraus folgt nicht, dass du, lieber Jakobus oder du, lieber Johannes, einen Ehrenplatz euch verdient. Und dann kommt eine sehr überraschende Aussage, weil wir erwarten doch von einem Jesus, der uns da geteasert wird, der auf dem Thron im Himmel sitzt und der Herrscher ist, dass er die Plätze vergeben könnte, die rechts und links von ihm sind. Doch er sagt dann, mir steht es gar nicht zu, diese Plätze zu vergeben, die ihr für euch in Anspruch nehmen wollt. Nein, das ist im Endeffekt von Gott vorausbestimmt und nicht durch euch zu erreichen. Es liegt nicht in eurer Verfügung. Also er sagt im Endeffekt, Leute, eure Frage ist so grundfalsch. Ihr müsst euch einfach an Gott ausrichten und keine Hoffnung auf irgendwelche Machtpositionen haben.
Er sagt sogar, es ist nicht in eurer Verfügbarkeit, es ist auch nicht in meiner Verfügbarkeit. Das ist ja das Spannende wirklich. Auch ich vergebe die Plätze nicht, sondern dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Damit ist also wirklich Gottes allmächtiges Sitzkonzept, sag ich mal, im Blick und eine Tischordnung, die er bereitet hat, aber nicht das, was Menschen sich ausdenken oder wie sie Jesus anfangen zu bequatschen. So, und jetzt kommt eine zweite Szene. Wie gesagt, zwei Szenen, denn die anderen der 12, also die übrigen 10, sind natürlich not amused über das, was da vorher passiert ist und über Jakobus und Johannes und ihren Vorstoß.
Das finde ich auch so eine schöne Leerstelle an dem Text. Das könnte man sagen, diese not amused, weil sie denken, oh, ist eine Frechheit, was Jakobus und Johannes da fragen. Oder man könnte sagen, die merken, uiuiui, die Plätze werden vergeben und wir haben dich zuerst gefragt. Huiuiuiui.
Ja, und dann kommt irgendwie, also das ist auch eine sehr klare Einleitung, finde ich. In Vers 42 heißt es dann, da rief Jesus sie zu sich. Also das ist schon so ein bisschen so, Freunde. Jetzt mal hier ankommen zum Appell. Ich erkläre jetzt einmal, wie es richtig funktioniert. Ihr wisst, ja, also ihr müsst es doch eigentlich auf dem Schirm haben, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen.
Er sagt sozusagen, guckt mal in die Welt und sagt, was Macht und Gewalt in unserer Welt bedeutet. Und dann kommt genau dieser klasse Satz, den wir einleitend gesagt haben, bei euch soll es nicht so sein. Diese Macht und diese Gewalt in der Welt ist doch nichts Gutes. Das ist doch gleichgesetzt mit Unterdrückung, gerade im damaligen Kontext. Wollt ihr Unterdrückung unter euch? Nein, das sei nicht so, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Also die Umkehr dessen, was in der Welt eigentlich Realität ist.
Das heißt, ein Leitbild, das als Negativfolie präsentiert wird, die Herrscher, die Völker unterdrücken und die ihre Macht missbrauchen, das ist genau nicht das Leitbild, an dem ihr euch orientieren sollt, sondern eine Umkehrung der Verhältnisse. Wer groß sein will, soll Diener sein. Wer der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Ja, das trifft natürlich total auf das zu, was hier gerade die beiden Jünger gefragt haben, denn die Ersten sind natürlich die, die rechts und links im Thronsaal quasi sitzen. Und jetzt kommt das Entscheidende, denn jetzt kommt nochmal ein anderes Leitbild. Der Vers 45, der den Text abrundet und das positive Leitbild formuliert.
Und Vers 45 ist auch der Grund, warum wir die erste Lesung aus dem Jesaja-Buch haben. Er ist ja, wie wir vorhin gesagt hatten, der Knecht, der ihre Schuld auf sich genommen hat, beziehungsweise mit dem Evangelium gesprochen hat, der Menschensohn, der sich als Lösegeld für die vielen hingibt. Hier wird nun Jesu Tod bereits sehr theologisch grundgelegt gedeutet, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das sind die wichtigen Worte des Dienens hier sehr betont. Und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen. Also genau dieses Ausrichten guckt auf den weiteren Weg Jesu. Der Leser weiß ja schon, wo der Weg hingeht und was es bedeutet. Und erkennt doch daran, der, den wir als mächtigsten glauben, den wir bekennen als den erhabenen hohen Priester, um mit dem Hebräerbrief zu sprechen, der dient, der macht sich ganz klein, der ist zum Sklaven für die anderen geworden, er ist zum Lösegeld geworden, damit der Mensch befreit wird.
Und damit, wenn wir jetzt so die drei Texte hintereinander gucken, dann haben wir auf der einen Seite dieses Leitbild, dass wir uns eigentlich orientieren müssen zwischen dem ganz Himmlischen und dem ganz Irdischen und unseren eigenen Weg mit Jesu Hilfe da drin finden dürfen, uns in all dem zurechtzufinden. Wir haben als Leitbild auch den Gottesknecht, der uns vorlebt, dass es wichtig ist, sich selbst zu hinterfragen, die eigene Schuld einzugestehen und daraus aber dann eine neue Hoffnungsperspektive zu gewinnen. Und wir haben als das dritte Leitbild denjenigen, der tatsächlich selbstlos da ist und der sich selbst, also der selbst die Bürgschaft wird dafür, dass uns eine Zukunft ermöglicht wird, denn das ist mit diesem Begriff des Lösegeldes gemeint und der uns vor Augen führt, orientiert euch nicht an den Gegebenheiten, wie ihr sie gerade vorfindet. Die sind keine Leitkultur, kein Leitbild für das, wie eine zukünftige Welt nach meinem Vorbild gestaltet werden kann.
Genau, und diese zukünftige Welt ist für das Markus-Evangelium ja auch eine schöne Welt im Hier und Jetzt, wo eben, das kann man vielleicht schön zusammenfassen mit dem Begriff der paradoxen Hierarchie, wo alles irgendwie umgedreht ist und wir uns als Christen selbst auch gefordert finden, ja, Diener, selbst Sklaven, uns Freie in dieser Welt zu sein, um nicht in die Versuchung dieser falschen menschlichen Macht und Gewalt zu kommen. So, das hört sich jetzt fast schon nach einem erhobenen Zeigefinger und einer Predigt an, will ich aber gar nicht, sondern ich will überleiten jetzt und fragen, Christel, welchen Vers nimmst du mit? Was ist für dich Leitvers dieses Sonntags?
Ja, also ich gebe zu, dass ich schon sehr gerne diesen Vers 43 habe im Evangelium, aber da haben wir jetzt so lange drüber gesprochen, dass ich tatsächlich auf einen, aber auch wirklich biblischen Lieblingsvers von mir jetzt mal drauf gehe, nämlich aus dem Jesaja-Text, der Abschluss. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht, er lädt ihre Schuld auf sich. Dieser Vers ist auch Teil der Karfreitagslesung. Und ich finde, das ist so ein Gänsehautvers. Also wenn man mitten in diesem Leidensgeschehen drin ist, wo ja der Text auch deutlich ausführlicher noch ist, nicht nur diese zwei Verse, die wir jetzt hier am Sonntag präsentiert bekommen, dieser unansehnliche Gottesknecht, der uns präsentiert wird, all das, was damit zusammenhängt an Bild, an Schmach erleiden und so weiter. Und dann ist da dieser Vers drin, mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht, er lädt ihre Schuld auf sich. Wirklich festzustellen in diesem Vers, und das ist das, was ich mit Gänsehautvers meine, was das für eine tolle Theologie ist, auch wenn sie erstmal vielleicht paradox klingt, aber dass wir an einen Gott glauben dürfen, der tatsächlich immer für uns Erlösung bereithält und der uns mit in diese, also der uns in diese Erlösung hinein einlädt tatsächlich. Und das ist ja in diesem Bild des Gottesknechtes im Jesaja-Buch hier tatsächlich für Israel formuliert und wir lesen es in der Liturgie natürlich auf Jesus Christus hin und dürfen uns aber insgesamt in diesen Gott, der einlädt, frei zu sein, weg von der Schuld zu kommen, hinein mitbegeben.
Ja, ich verstehe diesen Gänsehautmoment sehr, sehr gut, weil im Endeffekt sagt diese Jesaja-Lesung uns ja, Gott bietet selbst im Leid dem Menschen noch die Erlösung an, wenn du, wie es da heißt, es annimmst. Wenn du es im Leid dieser Erlösung anerkennst, ist eine Zukunft für dich ermöglicht. Und das ist also Gänsehaut absolut, wenn man das durchdenkt und versucht, ins Leben hineinzutragen. Ich habe jetzt leider keinen Gänsehaut-Moment, aber ich habe was, was mich fasziniert oder was mich aufmerksam werden ließ. Im Evangelium geht es ja, wie wir besprochen haben, auch um die Mächtigen und die, die herrschen. Und da heißt es ja von Jesus, ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken. Das ist ein typisches Problem von Autorität und Herrschen unserer Welt. Das Schöne am griechischen Text da, dass Jesus noch viel stärker aufdeckt, wie fehlgeleitet der Blick auf Macht und Herrschaft sein kann. Es geht nämlich um die, die die Völker zu beherrschen scheinen. Jesus legt den Finger in die Wunde und guckt, sagt, wenn ihr nach rechts und links guckt und Gewalt und Macht in dieser Welt sieht, das ist nur Schein. Natürlich, weil wir endgültig glauben, dass alle Macht nur bei Gott liegt und die Menschen, die Macht ausüben, nicht die Mächtigen sind. Die sind nicht wirklich mächtig. Sie scheinen nur in menschlichen Konzepten, wenn man nur auf die Welt guckt, die Mächtigen zu sein. Aber alle Macht ist in der Welt doch immer untergeordnet dem Allmächtigen. Die Völker oder ihr Volk zu beherrschen scheinen, ist etwas, was sich sehr gut übertragen lässt auf unsere eigene Brille, mit der wir auf die Welt gucken. Weil wir sehen überall Machtstrukturen. Wir sehen auch sehr oft Unterdrückungsstrukturen. Und wenn wir in unserem Herzen verstehen, dass diese Macht, die uns vielleicht beängstigt, die uns einstört, immer nur eine scheinbare Macht ist, dann wird auf einmal die befreiende Botschaft unglaublich deutlich. Und das fand ich wunderbar im griechischen Text ausgedrückt, dass die Mächtigen im Endeffekt nur zu beherrschen scheinen.
Ihr merkt schon, wir sind ein bisschen nachdenklich und enden auch ein bisschen nachdenklich mit diesen drei Texten des Sonntags. Aber so ist es. Die Schrift gibt uns nicht immer nur einfache Leitbilder vor, sondern manchmal auch welche, die uns vielleicht ein bisschen zu knabbern geben und die auch zum Selbsthinterfragen uns auffordern.
Daher lohnt es sich, glaube ich, auch, wenn man einfach nochmal die drei Texte reinguckt, sie nochmal in Ruhe liest auch. Ihr habt die Möglichkeit, das in den Shownotes unten zu machen. Da haben wir euch die Texte reinkopiert. Und bei diesen drei Texten, die auch nicht ganz einfach sind, könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich auch auf unsere Homepage rüberspringen und da in die Einzelkommentierung nochmal gucken und nachsehen, wie wir einzelne Verse erklären, wie wir die Texte auslegen und dann für euch entscheiden, wie diese Leitbilder zu verkraften sind für euch.
Wir wünschen euch auch mit diesen schwierigen Texten wie immer viel Freude beim Bibelentdecken.